Diese Episode wird euch präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Oh Gott, das habe ich ihn zu Unrecht die ganze Zeit gehasst. Es tut mir leid.
Die sind beide scheiße.
Es ist ein Lannister, ja, insofern.
Im Zweifelsfall war es wahrscheinlich doch richtig, ja.
Ja. Ja. Aber ich frage mich, ob sein Valyrisch vielleicht genau auf der Ebene ist von Egons, dem besprechen. Hat er das also verstanden,
was Egon gesagt hat? Er kann so einen Kaffee bestellen auf Valyrisch und vielleicht noch sagen, so wie er heißt und wo er arbeitet, aber so viel mehr geht da nicht.
Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eine weitere neue Folge von House of the Dragon, eine weitere neue Folge von unserem Podcast. Nach der vierten Folge jetzt bin ich, muss ich zugestehen, den etwas frustriert, wobei vielleicht liegt das auch daran, dass England im Halbfinale steht, schauen wir mal. Wir, das sind Lisa Oppermann und Laura Samide. Hallo.
Hallo. Hi.
Und wie geht's euch so?
Ich finde auch scheiße, dass England im Halbfinale steht.
Ja, same. Aber eigentlich spannend. Auch Frankreich auch ein bisschen. Naja, anyway, mir geht's super gut. Es ist nichts passiert, was mich in irgendeiner Form in dieser Folge hätte beschäftigen können. Alles ist gut, es ist nichts passiert und meine Psyche ist optimal nach dieser Folge.
Genau.
Ja, gar nicht heute Morgen schon wieder geweint.
Nee, gar nicht heute Morgen schon wieder Kristen Cole gehasst.
Das sind doch die perfekten Voraussetzungen für eine neue Folgenbesprechung. Ja. Bevor wir das machen, wollte ich wie immer noch mal kurz auf einige Kommentare zu sprechen kommen, die wir unter unseren Folgen immer finden von euch. Vielen Dank dafür. Zum einen hat Matthias F71 geschrieben, ich finde es total spannend, dass in der Serie endlich mal das gemeine Volk gezeigt wird und auch die Auswirkungen, die der Krieg auf diese Leute hat. Nicht jede Szene muss in Action enden. Haben wir ja auch schon in der ein oder anderen Folge drüber geredet, dass dieser Fokuspunkt in der ersten Staffel noch ziemlich gefehlt hat und jetzt in der zweiten Staffel wird das so nach und nach eingeführt.
Ich glaube, aber Matthias hat uns da auch ein bisschen falsch verstanden, weil ich glaube, das bezog sich auch auf die Diskussion, die wir letztes Mal hatten, mit nicht jeder Szene muss in Action enden, weil es ja um die Dramaturgie von diesen Szenen ging. Und die Kritik von uns war nicht, dass da Action fehlt, sondern dass da Konflikt fehlt. Konflikt ist nicht Action, sondern Konflikt kann auch im Dialog liegen, kann auch im Subtext liegen. Also da fehlen ganz wichtige dramaturgische Elemente in den Szenen. Und das ist der Grund, warum ich finde, dass sie noch nicht ihr volles Potenzial erreicht haben. Ich bin nicht dagegen, das gemeine Volk zu zeigen. Ich finde, wenn man sie zeigt, sollte es aber spannend erzählt werden.
Ich finde, also ich glaube, das ergibt aber Sinn, dass man uns da vielleicht falsch verstanden hat, vielleicht auch nicht, weil jetzt ja gerade nach der letzten Folge gab es online ja schon einige Leute, die gesagt haben, wo ist die Action? Wo ist sie? Was passiert da? Und ja, ich würde sagen, diese Folge jetzt, Leute, habt ihr eure Action? Und was hat uns das gebracht? Nichts. Naja, schon eigentlich. Dramaturgisch gesehen, ja, schon sehr viel, aber.
Ich bin mir übrigens auch sicher, dass dieser Konflikt später im Verlauf der Staffel auf jeden Fall noch dazukommt, wenn nicht in dieser Staffel, dann auf jeden Fall in der nächsten. Denn wir haben ja alle das Buch gelesen und wissen, wo es hingeht, aber keine Buchspoiler in diesen Folgenbesprechungen, haben wir ja gesagt. Einen weiteren Kommentar habe ich aufgeschnappt von Christian. Der hat uns geschrieben, ihr geht da mit den völlig falschen Erwartungen an die Serie. Smiley. Wann bitteschön wurde ein Buch jemals 1:1 verfilmt? Lasst die Serie Serie sein, das Buch nimmt euch niemand weg. Das ist vollkommen korrekt. Vor allem, es ist ja immer ein bisschen auch heuchlerisch. Also mir ging es zum Beispiel so bei der Witcher-Serie, da habe ich ja die Kurzgeschichtensammlung gelesen, habe mich drüber geärgert, dass die in der Serie anders oder schlechter oder wie auch immer umgesetzt worden sind. Dann habe ich aufgehört, die Buchvorlage zu lesen und hatte eigentlich ganz schön Spaß an der Serie und konnte dann das nicht so nachvollziehen, dass dann Leute, die Buchvorlage gelesen haben, dann händeringend vor dem Bildschirm saßen und sagen, was wird da nur gesagt?
Also, ich glaube,
insofern fair enough, dass das jetzt uns bei House of the Dragon
so geht. Aber wir sind ja auch so, also wir sagen ja auch in vielen anderen Podcasts, wenn es um so ein Buch- und Serienvergleich geht, dass es ja eben verschiedene Medien sind. Und ich glaube, warum wir jetzt auch häufig einfach auf das Buch eingehen, ist, weil es also A, in vielen Sachen einfach nah am Buch ist, die Serie, und B, weil wir auch viele Leute haben, die zuhören, die das Buch halt auch gelesen haben. Und dann ist es vielleicht, ich glaube, in manchen Momenten einfach ganz spannend, das zu vergleichen. Aber ich finde es nicht immer unbedingt schlecht, wenn was anders gemacht wurde. Also Da bin
nee, auf gar keinen Fall. Also ich finde es ja auch, was du gesagt hast, es ist ja, das Buch gibt hier nochmal einen schönen Kontext und ich finde, es ist auch interessant zu sehen, wo unterscheidet sich die Serie von der Buchvorlage und was könnte der Grund dafür sein? Denn die Autorinnen und Autoren der Serie hatten ja bisher auch immer sehr gute Gründe dafür, sich von der Vorlage zu entfernen. Und ich finde das auch immer noch ganz spannend.
Aber ja, valid point. Es wurde noch nie ein Buch jemals 1:1 verfilmt, glaube ich.
Gott sei Dank.
Ja.
Ist auch schwer umsetzbar, glaube ich.
Glaube ich auch.
Ja. Aber bevor wir dann jetzt zur Folgenbesprechung kommen, erstmal ein wenig Werbung. Ihr wohnt zur Miete und wollt auch in Zukunft über den Kabelanschluss fernsehen? Dann könnte sich bald schon etwas ändern. Denn durch das aktuelle Telekommunikationsgesetz wird Kabelfernsehen künftig Mietersache. Das bedeutet, werdet aktiv und holt euch euren eigenen TV-Anschluss bei Vodafone. Ihr wisst nicht, ob und ab wann euer Vodafone-Kabelanschluss betroffen sein wird? Keine Sorge, das lässt sich schnell herausfinden. Macht einfach den TV-Anschluss-Check. Auch mit einem neuen Vertrag bleibt alles so wie immer und ihr könnt euer Fernsehprogramm wie gewohnt genießen. Lasst euch beraten und geht einfach in einen Vodafone-Shop, ruft die Vodafone-Hotline an oder besucht die Webseite vodafone.de/kabel-tv. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zur Folge 4 und zu unserer Folgenbesprechung. Wie gesagt, hier wird es zu Spoilern kommen, aber wir halten uns mit Buchspoilern, also Spoilern über diese Folge hinaus zurück. Ich glaube so, wir können das relativ kurz machen, was so zum Beispiel mit Damon in Harrenhal abgeht. So, ich habe mir da notiert, was machen Damon? Denn in guter Damon-Tradition macht er da weiter, wo er sonst auch aufhört, nämlich indem er alle seine Verbündeten vor den Kopf stößt. Also der arme Sir Simon Strong, den sehen wir immer wieder, wie er so, den hier macht.
Ich liebe den so sehr. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile so ein geheimer Fan von ihm geworden, weil ich eigentlich auch immer nur auf ihn achte in den Szenen, weil ich sehen will, wie er reagiert.
Ja. Ja, ist ein bisschen funny.
Und ich fand es auch ganz interessant, dass wir noch dass der Lore erweitert wurde, weil wir haben ja auch, oder ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass über Harrenhal so ein Fluch liegt. Unter anderem im Buch wird gesagt, es liegt wohl daran, dass, also so sagt es der Volksmund, dass wohl Blut in den Mörtel geflossen ist. Und hier in der Serie wird es so erklärt, dass beim Bau der Burg Wehrholzbäume verwendet wurden. Unter anderem auch wohl für die Betten oder für die Bedframes. Und diese Bäume haben oder fördern tatsächlich die magischen Kräfte der Grünseher in der Lore von Game of Thrones. Insofern ergibt das ja tatsächlich Sinn, dass dann ein Daemon dann irgendwelche Tagträume bekommt, wenn er da im Bett liegt. Übrigens, wir hatten den Auftritt der Muppets in dieser Folge. Wem ist es aufgefallen?
Ja, nur weil du das erklärt hast.
Ja, ich fand es wirklich sehr subtil, wie sie es gemacht haben. Weil wenn man das nämlich so in geballter Form in der Buchvorlage liest, wenn da also ein Grobi-Tully, ein Elmo-Tully, ein Kermit und ein Oscar auffallen, dann ist es schon relativ offensichtlich. Aber hier haben sie da so ein paar Sachen, also eine Generation übersprungen und es ist Oscar und es ist im Englischen Grover-Tully. Und diese beiden Namen an und für sich sind ja relativ unspektakulär oder nicht so, fallen nicht so, stechen nicht so ins Auge.
Nicht so wie Kermit.
Insofern, nicht so wie Kermit zum Beispiel. Also einen Oscar habe ich tatsächlich auch schon mal getroffen im echten Leben, einen Kermit bisher noch nicht.
Mhm.
Ja. Und auch wenn, Damon, halt, was macht der? Der sitzt halt da rum und redet mit Leuten. Also scheinbar geht da nicht so ganz viel voran. Aber ich glaube, für alle, die Buchvorlage gelesen haben, gibt es jetzt schon so den einen oder anderen Wink mit dem Zaunpfahl, in welche Richtung oder was jetzt als nächstes ansteht. Natürlich kein Spoiler, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, fand ich ganz interessant. Worüber wir vielleicht noch kurz reden können, ist, Rhaenys ist auf Ellen getroffen. Und tja, dürfen wir es jetzt sagen offiziell? Also es ist zumindest in der Serie immer noch nicht offen ausgesprochen worden. Aber wenn Rhaenys halt sagt, wie schön doch Ellen aussieht und dann im Hintergrund kommt ein Corlys in die Szene, ist es schon sehr offensichtlich, auf was hier angesprochen wird.
Ja, ich finde schon, dass es sehr offensichtlich ist. Also auch wenn, also wie er darauf reagiert und auch warum sie sagt, warum verstecken wir ihn denn?
Ja, also ich finde es schon relativ ausgesprochen jetzt, oder?
Vor allem, ja, vor allem, weil Corlys auch gleich sagt, ist das hier irgendwie eine Anklage, ist das eine Inquisition, so. Also getroffene Hunde bellen, sagt man ja, also.
Sollen wir das nochmal aussprechen, oder?
Dann sprechen wir es doch mal aus.
Ja, möglicherweise ist Alan der uneheliche Sohn von Corlys. Boom.
Genau.
Ich finde, Rhaenys hat deutlich besser auf ihn reagiert, als Catelyn Stark ihr Leben lang auf Jon reagiert hat. Also, kann man ja auch mal zugute halten. Siehst du,
wieder ein Grund, warum Rhaenys halt absolut die beste Queen gewesen wäre.
Ja.
Und auch im Schwarzen Rat tut sie sich ja wieder hervor und verteidigt Rhaenyra. Ist da der Girlboss. Und was natürlich auch nochmal gesagt wird, ist, das Lied von Eis und Feuer wird nochmal angespielt. Übrigens auch sehr schön der Kontrast, wie eine Rhaenyra mit ihrem Sohn umgeht und wie eine Alicent mit ihrem Sohn umgeht. Das haben wir jetzt auch schon in den ein oder anderen Folgen gesehen und hier ist es nochmal sehr auffällig geworden.
Ja, aber und Aegon ist halt auch ein Kaliber, ne?
Ich finde aber, ich finde auch im Internet wird ja auch super häufig dieser Vergleich so schwarz und weiß oder in dem Fall schwarz und grün, ne? Gezogen, dass Alicent halt so eine Scheißmutter ist und Rhaenyra so eine heilige Mutter ist. Und das würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben, vor allem manchmal, wenn so Kommentare zu Alicent im Internet kommen, denke ich mir immer so, Leute, ich glaube, ihr müsst noch mal die erste Staffel schauen und gucken, was Alicent da eigentlich alles passiert ist und warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist. Und auch mit ihrem Sohn, wie du ja schon meinst, Laura, Aegon ist halt einfach auch, ich meine, was ist da los? Also, und vor allem ist das ja auch gerade kurz danach jetzt die Szene, nachdem er seinen Großvater, aka Alicents Vater, weggeschickt hat und wie sie auch sagt zu ihm, Junge, ich habe eine Zeit lang mal regiert und du hörst hier gar nicht auf uns. Also da würde ich schon sagen, dass generell einfach die Verhältnisse ziemlich anders sind zwischen halt Alicent
und ihrem Sohn und den Kindern. Und das ist kurz nachdem Alicent rausgefunden hat und ich meine, das wird ja in der Folge auch sehr ausführlich verhandelt, dass sie eventuell die Nacht, die letzten Worte von Viserys falsch interpretiert hat. Damit setzt sie sich ja sehr auseinander. Und ich meine, Aegon ist ja genau das, was sie falsch interpretiert hat, eben auch aus einer Mutterliebe heraus.
Ja.
Und dann mit ihm konfrontiert zu werden und dann aber auch gleichzeitig zu sehen, dass er als König völlig unqualifiziert ist. Und das eben nochmal die Parallele dazu, ne, dass halt eben ihr Mann Viserys ihn nicht als König haben wollte. Das macht natürlich was mit ihr. Und ich finde, das ist, ich finde nicht, dass das irgendwie auf sie zurückfällt, wie sie als Mutter ist, sondern ich finde, das fällt darauf hinaus, zurück irgendwie, wie sie als Frau irgendwie jetzt gerade auch irgendwie da positioniert ist. Und Aegon ist ein erwachsener Mann. Also irgendwann hört es mal auch auf irgendwie mit, dass die Eltern irgendwie für die Handlung von den Kindern verantwortlich gemacht werden, komplett.
Außerdem hat sie ziemliche Bauchschmerzen in der Szene, muss man auch mal dazu sagen. Da ist sie vielleicht auch nicht ganz so vorsichtig mit ihren Worten, wie sie das sonst normalerweise gewesen wäre.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde sie slayed in der Szene.
Ich finde, ich will noch einen interessanten Lore-Fakt mal kurz einbringen, den ich gelesen habe, was mir gerade eingefallen ist zu Aegon und ob er ein guter König ist oder nicht. Denn ich habe nämlich so einen Post gelesen im Internet irgendwie vor ein paar Tagen, wo jemand meinte, der Thron, der eiserne Thron, wird quasi so beschrieben in den Büchern, dass Viserys war es ja so, dass er sich am Thron verletzt hat und dann so langsam vor sich dahingesiegt ist. Das heißt, wurde dann quasi so damit erklärt, dass Viserys einfach kein guter König ist, der Thron ihn nicht als würdig erklärt und Viserys quasi durch den Thron gestorben ist. Aber wir hatten ja in der Redcatcher-Episode, also wo sich hier Blut und Käse durchs Schloss geschlichen haben, gab es ja diese Einstellung, wo wir gesehen haben, wie Aegon einfach so auf dem Thron einfach liegt quasi, wie auf so einer Couch und sich daher anscheinend nicht dran verletzt hat. Und dann meinte die Person halt so, ja, das würde ja aber eigentlich quasi bedeuten, dass der Thron im Anführungszeichen schon denkt, dass er Aegon einen Claim hat. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen unlogisch, weil man ja quasi von allen Seiten sieht, dass Aegon einfach kein guter König ist. Und dann dementsprechend müsste ja der Lore zufolge er sich ja auch am Thron verletzen, oder nicht? Oder ist
Der eiserne Thron stößt die unwürdigen Thronanwärter eigentlich immer ab. Zumindest war das in der Lore.
Ja, aber vielleicht äußert sich das ja anders bei Aegon irgendwie und nicht direkt vom Thron.
Schauen wir mal.
Ja.
Ja. Also natürlich haben wir jetzt einige Folgen auch, einige Situationen, einige Szenen übersprungen, aber ich denke, da kommen wir jetzt dann drauf zu sprechen, wenn wir über den Höhepunkt, über das Highlight der Folge reden, nämlich über den Tanz der Drachen bei Rook's Rest oder Krähenruh, wie es auf Deutsch heißt. Meine Frau hat gesagt, als die Szene kam, oh, gibt's jetzt endlich Cole Kebab? Leider nein, denn natürlich war das eine Falle, was uns jetzt als Buchleserinnen und Leser nicht so überrascht hat. Ich wollte vielleicht erstmal ganz kurz, bevor wir über den Inhalt reden, so ein bisschen über die Inszenierung sprechen, denn die fand ich richtig, richtig gut in der Szene, in der Folge. Klar, alle Mittelalter-Fans da draußen haben die Szene wahrscheinlich mit Zahnschmerzen angeguckt, weil wir haben bei den Verteidigern der Burg zum Beispiel so Gefechtstaktiken der modernen Linieninfanterie gesehen. Ist, glaube ich, nicht ganz so historisch akkurat, aber ich kenne mich da auch nicht so aus.
Weil das ja auch historisch akkurat ist, die Serie mit den Drachen.
Es hat ja also sich so Mittelalter zugespielt, also ja. Wissen wir.
Genau, wissen wir alle, habt ihr bestimmt alle schon
eine historische Dokumentation.
Aufgepasst. Ja. Ansonsten fand ich, dass die Größe der Drachen sehr gut rübergekommen ist in der Szene. Wir haben immer wieder so gesehen, also so aus der Perspektive der einfachen Soldaten. Wir haben so die Soldaten in Relation zu den Drachen oben über ihnen oder die Burg. Also dass wir immer so sehen konnten, wo sind die Drachen gerade und vor allem auch, wie groß sind die eigentlich. Das fand ich schon sehr cool. Und Regisseur Alan Taylor hat sich für den Drachenkampf angeschaut, wie Greifvögel in der Natur miteinander kämpfen. Vor allem die Szene, wo Vega und Melis so mit ihren Klauen ineinander verhakt sind, war hier ein ganz klares Beispiel. Das sah schon sehr cool aus. Und was mir auch aufgefallen ist, zum zweiten Mal ein Überraschungsangriff von Vega.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Wie zum Teufel schafft Aemon das?
Vor allem, wie kann Vega sich als, ich meine, das muss ja wirklich so diese Kriegserfahrung von ihm als Drachen sein, weil wie kann er sich denn bitte so anschleichen? Er ist ein gottverdammtes Biest, so, den sieht man doch überall, da muss ihn doch irgendwo atmen hören. Der hat doch bestimmt auch nicht mehr so eine gute Kondition. Also sie ist dann sie. Sorry. Sie hat ja bestimmt keine gute Kondition mehr und irgendwie ist auch super riesig und ich habe mich schon wieder komplett erschrocken. Ich habe mich schon in der ersten Staffel, als sie da hier Viserys vom Himmel geräumt hat, habe ich mich auch super erschrocken. Und in dem Moment, ich wusste ja, dass das gleich passiert, aber ich dachte, die kommen aus irgendeiner komplett anderen Richtung und dann war das wieder so ein von unten Hochding irgendwie. Und ich war noch nicht hundertprozentig wach, weil ich es jetzt komplett morgens geschaut habe, aber spätestens danach war ich wach.
Also, aber sie sieht halt auch aus wie ein Berg.
Das ist der Trick. Sieht vor allem auch aus wie ein Wald. Sie ist so wie so ein Chamäleon eigentlich.
Und was mir auch aufgefallen ist, wenn Drachen zu Boden stürzen, wird es wie ein Absturz eines Kampfjets inszeniert. Also irgendwie das, was so für das Drachenfeuer verantwortlich ist, tritt dann aus und dann gibt's noch so einen Feuerball. Steht jetzt so nicht in der Buchvorlage, aber fand ich optisch sah das ganz cool aus.
Doch, das macht, finde ich, auch Sinn.
Also, sind ja die Kampfjets der House of the Dragon Leute, mehr oder weniger.
Genau. Ja, aber dann lasst uns doch mal über den Inhalt des Ganzen sprechen. Und zwar, beide Seiten entscheiden sich jetzt also zum Angriff. Warum können wir vielleicht auch gut drüber diskutieren. Also Rhaenyra hat ja wirklich alles dran gesetzt, um auszuloten, inwiefern das Ganze noch mit irgendwie friedlichen Mitteln gelöst werden kann oder ob man in irgendeiner Form noch zu einer Lösung kommen könnte. Und seit der letzten Folge weiß sie eben nicht. Das wird ja in dieser Folge auch ganz offen ausgesprochen. Auch sehr schön ist, dass ihr Sohn Jace nochmal so das ausspricht, was ich mir so gedacht habe, so holy F, du warst ganz schön unvorsichtig und warum? Also hat ja nichts gebracht, aber jetzt wissen wir eben und jetzt sagt sie jetzt hier, nehmt mal meine Vorsicht nicht irgendwie für Feigheit, jetzt kommt's zum Krieg. Also das wurde jetzt wirklich deutlich ausgelotet, warum eben das so ist, wie es ist. Und auch Aegon, warum er sich zum Angriff entscheidet oder warum er sich entscheidet, auf dem Drachen zu reiten, glaube ich, wurde dann durch die Folge und durch die Folgen davor auch. Ja, genau. wie das einem so einem König eben so ist. Nein, natürlich nicht. Also in der Ratsszene im Grünen Rat wurde er eben von Aemond bloßgestellt, der im valyrischen Unterricht besser aufgepasst hat als er.
Ich habe so ein geiles Meme gesehen, wo jemand meinte, Aegon ist erst bei Stufe 2 bei Duolingo bei Valyrisch.
Ich habe mich da in der Szene gefragt, wie viele von den anderen Valyrisch verstehen.
Ja.
Weil der Maester versteht ja Valyrisch, gehe ich mal davon aus. Aber der Lannister, versteht der auch Valyrisch? Weil irgendwie seine Reaktion war so ein bisschen so,
Nee, ich traute echt.
Ja, die wirkten alle so sehr
betreten. Ich glaube, man hat einfach am Tonfall gemerkt und an der Spannung, die zwischen den beiden war, dass da gerade irgendwas gesagt wird, was irgendwie von Belang ist, oder dass hier gerade quasi der König vor ihren Augen so ein bisschen nicht diffamiert wird, aber bloßgestellt wird. Mhm. Hier dem Lannister-Dude, hier Jason, dem traue ich irgendwie gar nicht zu. Ich bin da irgendwie, ich habe den einmal gesehen damit in Folge 3 in der ersten Staffel, glaube ich, ne, wo er mit Rhaenyra geredet hat und seitdem.
Das war doch sein Bruder.
Ach so, echt?
Ja, der hat einen Zwillingsbruder.
Ist ein Zwilling.
Ja, ich weiß, aber ich dachte trotzdem, das wäre Jason.
Nee, der eine von den beiden ist am Hof und ich meine, das ist immer noch der und der andere ist in
Lannister. Oh Gott, das habe ich ihn zu Unrecht die ganze Zeit gehasst. Das tut mir leid.
Die sind beide scheiße.
Es ist ein Lannister insofern.
Im Zweifelsfall war es wahrscheinlich doch richtig, ja.
Ja. Aber ich frage mich, ob sein Valyrisch vielleicht genau auf der Ebene ist von Aegons, dementsprechend. Hat er das verstanden, was Aegon gesagt
hat? Er kann so einen Kaffee bestellen auf Valyrisch und vielleicht noch sagen, so wie er heißt und wo er arbeitet, aber so viel mehr geht da nicht. Ja, weiß ich nicht, vielleicht.
Ist echt eine gute Frage, inwiefern das bei den adligen Leuten irgendwie zur Bildung dazugehört, dass sie Valyrisch lernen. Keine Ahnung.
Ich dachte irgendwie immer, dass das eigentlich Leute das nicht so machen, weil das halt so ein...
Die Geheimsprache ist von den Targaryens.
Genau.
Ja, von den Targaryens. Könnt ihr mir tatsächlich vorstellen, dass die das auch, also die Bücher mit den valyrischen Schriften nicht so gerne rausgeben. Nee,
aber ich gehe doch mal davon aus, dass die Maester das lernen. Dementsprechend, das Wissen wird irgendwo ja da sein. Und ich glaube, jeder, der in diesem ganzen Königreich smart ist, wird doch die Geheimsprache von den Königen lernen.
Also wenn ich da an einem Buch komme, wäre es das Erste, was ich lerne, um da irgendwie Sachen mitzukriegen und auch vielleicht irgendwelche alten Schriften auch lesen zu können oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die Lore da ist. Vielleicht können uns das Leute beantworten in den Kommentaren oder auf Spotify in den Nachrichten.
Genau, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Außerdem wollte ich noch sagen, er macht es nicht nur vor The Lulz, sondern also Aemond macht es natürlich auch, um es Aegon heimzuzahlen. Denn in der vorherigen Folge im Bordell ist er ja bloßgestellt worden und jetzt denke ich, dreht er so den Spieß um.
Und, und vor allem, es war ja auch schon ein paar Folgen lang so, dass er sich ja die ganze Zeit auch als König so beweisen will. Und das heißt ja für ihn, dass er quasi irgendwas Kriegsmäßiges machen will, dass er irgendwie so eine geile Aktion jetzt starten muss, um sich da zu profilieren. Genau. Und das war dann irgendwie auch der Fall. Ich sag dazu auch mal, don't drink and drive, weil ich meine, vielleicht sollte man nicht mit super viel Wein auf so einen Drachen steigen, habe ich so gedacht in dem Moment. Also er hat ja schon, weiß ich nicht, ich fand's.
Es sah aus, als würde er über King's Landing vom Sattel fahren.
Ja, es sah nicht so sicher aus, die Gesamtaktion, muss ich sagen. Gab, glaube ich, diverse Gründe, aber vor allem, dass er halt kurz vorher unterminiert wurde. Aber da kam, glaube ich, so einiges hat sich da aufgestaut, bevor es zu der Aktion
kam. Ich finde es aber auch super optimistisch, wenn man davon ausgeht. Also er hat es wahrscheinlich nicht verstanden. Ich glaube, der Rat hat es eventuell auch nicht so richtig verstanden, dass das eine Falle ist, ne? Also, dass jetzt eben eine Burg nach der anderen genau an der Küste eingenommen wird, weil man halt eben relativ easy von Dragonstone rüberfliegen könnte. So, und ich fand es interessant, dass der Rat nicht darüber spricht, also Aemond das auch nicht nochmal im Rat klar macht, dass das halt eine Falle ist, dass halt irgendjemand von Dragonstone dann startet. Und ich glaube, dass Aegon das auch nicht verstanden hat. Aber ich finde es auch trotzdem immer optimistisch, mit so einem Drachen wie Sunfire dann da rein zu fliegen, wenn es auf der anderen Seite eben Drachen wie Meleys gibt.
Ja, aber Aegon denkt halt manchmal auch einfach nicht so weit, glaube ich.
Definitiv nicht.
Ja. Aber nee, ich glaube schon, also ich habe das Gefühl, so mit die Einzigen, die ja wussten, was der eigentliche Plan ist, waren ja eigentlich Cole und Aemond. Wo ich wieder darauf zurückkommen muss, ich habe ja in der letzten Folge kurz über Cole geredet und in den Raum gestellt, dass er vielleicht doch eventuell Skills besitzt, das dann wieder zurückgezogen, weil wir dann festgestellt haben, so strategisch war er nicht. Aber jetzt in der Folge kann man ja, also das mit der Falle und so, das ist jetzt ja schon nicht so komplett dumm gewesen von Cole.
Ist es aber sein Plan oder ist das Aemonds Plan?
Ja, okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mir schon
Ich glaube, so wie es die Serie gezeigt hat, wird es wohl eher Aemonds Plan gewesen.
Aber es war eine Collaboration. Wieso verteidige ich Cole schon wieder? Was ist mit mir los? Ich hasse Cole. Jedes.
Also, lass uns das mal festhalten. Es war eigentlich von allen Seiten tatsächlich nachvollziehbar, warum sie so halt handeln, wie sie halt handeln. Das ist ja immer sehr schön, dass man in fiktiven Sachen nicht so sagt, mein Gott, seid ihr alle dumm und ich hätte das ganz anders gemacht, weil das unterminiert ja auch die Wirkung von solchen Szenen. Aber ich glaube, auf einen kleinen Unterschied zur Buchvorlage würde ich trotzdem gerne noch eingehen, denn in der Buchvorlage ist es, also in beiden Sachen ist es eine Falle, die hier der Seite der Schwarzen gestellt wird. Aber im Unterschied zur Buchvorlage handelt Aegon hier auf eigene Faust und Aemond greift beide an, während es in der Buchvorlage schon so ist, dass Aegon und Aemond beide zusammen hier die Falle gestellt haben. Aber so wie es jetzt hier aufgezogen wurde, auch mit den Figuren, wie die sich so verhalten haben, wirkte das alles schon sehr nachvollziehbar. Und ich meine, wozu sollst du deinen König in Gefahr bringen, wenn du halt einfach mit Vega den fucking größten Drachen in Westeros hast?
Das ist so unfair, Laura und ich haben eben auch schon komplett gerantet darüber, dass es, dass Aemond ja einfach so, kein Wunder, dass er selbstbewusst ist. Wenn ich auf so einem Drachen sitzen würde, würde ich auch denken, ich bin unbesiegbar und kann alles machen, ja, was ja auch stimmt.
Was ja auch stimmt, aber was ich auch gemeint habe heute Morgen, ist, irgendwie ist es halt schon verdammt einfach, mutig zu sein, wenn man auf Vega in die Schlacht reitet.
Und vor allem jetzt hat er ja wirklich zum ersten Mal auch gegen einen Drachen kämpfen müssen und gegen eine Drachenreiterin kämpfen müssen, die ihm zumindest, was die Skills betrifft, überlegen ist. Also ich glaube, er hat ja auch kurzzeitig mal strugglen müssen. Ja. Und ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen, dass Rhaenys hätte an einer Stelle abhauen können?
Ja, einmal.
Oder sie zweimal
entscheidet
sogar,
sich weiß ich nicht. Zweimal umzudrehen.
Einmal, als sie, bevor sie Vega zum ersten Mal angreift und dann, wo sie quasi eigentlich zum Meer hätte rausfliegen können, aber dann nochmal umdreht, um wieder zur Burg zu fliegen, oder?
Naja, sie war, das erste Mal war ganz klar, ne? Da war Sunfire getroffen, Aemond ist auf Vega hinter Sunfire hinterher, genau, sie hätte einfach nach Dragonstone zurückfliegen können.
Das war die erste und Stelle.
Das ist die erste ganz offensichtliche Stelle, wo sie sich entscheidet, okay, wo sie auch dann irgendwie nochmal ihren Sicherheitsgurt anlegt und dann sagt, okay. Und das zweite Mal ist sie natürlich landgerichtet, ne, und Vega ist halt irgendwie abgestürzt, also sie hat ihn ja tatsächlich Melis hat Vega tatsächlich verletzt, ja auch, ne? Also Vega liegt ja dann irgendwie auch auf dem Schlachtfeld und dann verschwinden die beiden aber und sie ist landgerichtet. Das heißt, sie hätte theoretisch auch nicht umdrehen müssen. Sie hätte auch über Land natürlich irgendwie über einen Umweg dann nach Dragonstone zurückfliegen können. Aber sie entscheidet sich nochmal umzudrehen und das ist ja auch dieser Blickkontakt, den sie dann mit Melis hat. wo es ja wirklich irgendwie, also wo sie ihr auch klar ist, wo beiden klar ist, das wird definitiv zu unserem Tod führen, weil wir sind Vega einfach am Ende des Tages, können wir Vega verletzen, aber wir werden Vega jetzt nicht besiegen können. Und ich glaube, darum geht's einfach auch irgendwie den beiden dann in dem Moment, ne, dass sie einfach zumindestens Vega so weit verletzen, dass es halt für den nächsten
einfach. Ich habe da was ganz Interessantes gelesen, also im Interview mit Eve Best, also die Schauspielerin von Rhaenys, dass sie gesagt hat, dass Rhaenys ist ja im Prinzip, das haben wir ja auch schon besprochen in dem Podcast, ist sie ja diejenige, die irgendwie alles zusammenhält. Sie hält irgendwie verschiedene Würden. Sie ist im Rat eigentlich die Person, die halt auch neben Rhaenyra irgendwie, sag ich mal, so einen logischen Ansatz verfolgt oder eben auch daran interessiert ist, dass nicht halt dieser Krieg eben ausbricht. Wir haben ja eben auch in Staffel 1 gesehen, da hätte sie ja schon quasi sie hätte ja quasi die Person sein können, die den Krieg startet und meinte ja, nee, es ist nicht mein Platz, den Krieg zu starten und hat halt die ganze Zeit halt auch, also ihr, sie ist die Person, mit Corlys ist sie ja so mit all der Dienstältesten, sage ich mal so, die ja am meisten Erfahrung haben und die halt nicht so hitzköpfig sind wie die jüngere Generation und dann einfach sage, yo, let's go, lass mal ein paar Leute mit Drachen verbrennen. Sie weiß halt, was das bedeutet. Und als sie dann quasi dahin geschickt wurde, weil die Schauspielerin meinte dann halt, also Eve Best meinte.
Es wird ja noch nicht mal hingeschickt. Es ist halt, diese Szene ist ja auch total stark, weil sie sagt, es gibt eigentlich überhaupt gar keine andere Lösung, als mich da jetzt hinzuschicken.
Genau, Eve Best sagt nämlich, das ist auch ein spannender Funfact zu dem Skript, weil nämlich erst stand im Skript, dass Rhaenys sagt, schick mich. Und dann hat halt die Scriptwriterin Sarah Hess vorgeschlagen, wie wär's denn, wenn du sagen würdest, du musst mich schicken, weil das impliziert halt, dieses, es gibt keine andere Möglichkeit, ja. ich will das und nicht, dass dieses schick mich, ist ja wie, mehr so wie so ein Vorschlag quasi.
Ja, ja.
Und
ja.
Aber Rhaenys weiß halt genau, was das bedeutet, wenn sie da halt hinfliegt und halt anfängt, mit ihrem Drachen da Sachen zu machen. Sie weiß genau, was sie da lostritt. Und Eve Best sagt halt, dass es halt so eine Verantwortung ist oder so ein Ausmaß hat und dass Rhaenys weiß, welches Ausmaß das annimmt, dass sie eben diese Mission eigentlich nur so eine Kamikaze-Mission oder so eine Suicide-Mission sein kann, weil sie sonst eben damit leben müsste.
Naja, so. Wobei sie in dem Moment, also es ist halt interessant, ne? Ich meine, die Falle ist ja, dass Aemond und Cole wollen halt definitiv, dass die Drachen jetzt Teil des Kampfes sind. Also das ist der Grund, warum sie halt einfach das direkt vor der Nase halt irgendwie von Dragonstone machen und sagen, ha, guck mal, fangt uns doch. Und ich glaube, dass Rhaenys da mit dem Drachen jetzt auch so eingreift, ne, dass dann irgendwie, und das finde ich, es wird auch richtig gut irgendwie in der Folge gezeigt, irgendwie auch dann später durch die Augen von Cole, was es eigentlich impliziert, wenn Drachen eingreifen in den Kampf. Cole war das nämlich vorher auch noch nicht so richtig klar. Also der wusste das vielleicht auf so einer intellektuellen Ebene irgendwie, ja, natürlich irgendwie intellektuell. Ich habe auch
das ist das richtige Wort, um Cole zu beschreiben.
Ja, weiß man nicht. Wusste er natürlich, okay, wenn ich Drachen in den Kampf hole, dann wird es halt einfach Hunderte von Verletzten geben, wenn nicht sogar dann irgendwann Tausende. Aber das nochmal irgendwie wirklich dann zu sehen, was das bedeutet, das lernt er jetzt auch irgendwie in diesem ersten Kampf. Ich glaube, Aemond weiß das schon eher. Ich glaube, Aemond hat auch dadurch, dass er halt irgendwie Vega nicht immer ganz komplett irgendwie kontrollieren kann, auch dann nochmal eine andere Vorerfahrung. Und trotzdem sind die beiden ja auch wirklich diejenigen, die wollen, dass es jetzt ein Drachenkampf wird. Und Aegon auch so. Mhm. Und auf der anderen Seite irgendwie Rhaenyra hat halt die ganze Zeit noch zurückgehalten und auch eine Rhaenys hat zurückgehalten, hat gesagt, nee, wir greifen nicht an Bela, wenn du die siehst, du greifst nicht an. Und das ist natürlich, also dass dann aber tatsächlich Rhaenys diejenige sein muss, die das erste Mal aktiv Menschen verbrennt auf dem Schlachtfeld, ist umso tragischer und ich finde umso stärker, auch zeigt es halt eben auch, in was für einer Situation die sich jetzt alle mittlerweile befinden, dass ausgerechnet die Person, die ganze Zeit vorsichtig war und die ganze Zeit gesagt hat, wir gucken erstmal, ob es noch einen anderen Ausweg gibt, dass diese Person im Auftrag von der Königin, die auch die ganze Zeit zurückgehalten hat, diejenigen sind, die dann wirklich den Stein ins Rollen bringen, das ist mega stark. Und ich glaube, das trägt halt einfach auch zu der Stärke von dieser Folge bei, dass man jetzt wirklich versteht, okay, das ist wirklich, es gibt jetzt keinen Ausweg mehr. Das läuft jetzt.
Also jetzt, also ich gebe dir voll recht damit, aber man sieht ja sogar auch noch im Kampf mit Rhaenys, also ja, sie bringt auf jeden Fall da auch schon die Krieger um, die da unten quasi sind, aber auch im Kampf mit jetzt Aemon zum Beispiel und oder eigentlich auch Aegon, hält sie ja auch in dem Sinne noch ein bisschen zurück, dass sie, wenn sie angreift, sagt sie zu Maelys, sagt sie Attack, aber sie sagt nicht Dracarys, also sie sagt nicht, mach Feuer. Und die beiden anderen sofort, Dracarys, brenn alles nieder, Action. Und da selbst da im Kampf ist sie halt so, okay, sie will erstmal, dass sich quasi wirklich nur die Drachen so attackieren, wie halt Fabian meinte, dass die quasi die Drachen gegen Drachen kämpfen, aber nicht dieses...
Nee, aber sie hat ja vorher schon das Schlachtfeld verbrannt.
Ja, 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 sage ich ja, sie hat das schon gemacht, aber jetzt, wenn es quasi auf der Ebene von der Familie, also Aemond und Aegon und so, ist sie halt, dann hat sie halt auch nochmal so ein, trotzdem, obwohl sie quasi das andere, diese Stimmetat schon getan hat, hat sie da auch wieder erstmal diese Linie, die sie nicht überschritt, weil sie hat ja auch einfach sagen können, ja, zu Maelys so, los, Feuer, let's go.
Übrigens, kleines Detail, ist euch bestimmt aufgefallen, dass, welche Truppen werden denn von Cole so als erstes in die Schlacht geschickt? Also es sind nicht die Hightowers, sondern es sind zum Beispiel die Darkling, da also die Finsterling, ja, Truppen, die sie sich gerade einverleibt haben.
Sind das
haben,
die, wo der Typ gekopft worden ist, ja, ne?
Genau. Ja, genau. Also das heißt, die großen Verluste sind nicht von den blöden Hightowers, sondern halt von den ganzen anderen aus den Kronenlanden,
die sich gerade erst
da vorher einverleibt haben.
Ich frage mich auch ehrlich gesagt, ja, wie das so weiterläuft mit der Rekrutierung von Personal, also Truppen, wenn die jetzt gesehen haben, also wenn diese Truppen oder die Überlebenden da mal so einen Drachenkampf gesehen haben und auch gesehen, erstmal, wie einfach so quasi ein Drache in anderen oder dass es quasi möglich ist, einen Drachen aus dem Himmel so zu räumen und wie krass das aussieht und so, aber auch wie viel Kollateralschaden es ja durch die Drachen auch bei ihren eigenen Truppen gibt. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die Motivation da vielleicht eher so ein bisschen sinkt, auch da Teil von dieser Sache zu sein, wenn sie schon vorher nicht so hoch war.
Ja, weil Vega...
Es gibt halt noch kein Social Media, ne? Insofern sie können ja, aber, das noch nicht wirklich...
Aber es gibt ja Leute, ja. So zum Beispiel... Okay, das passt jetzt eigentlich nicht ganz so gut zu sehen, das wird wieder ein neues Fass aufmachen, aber irgendwie kriegt man ja schon dann doch irgendwann mal Sachen mit, vielleicht nicht ganz so schnell über einen Tweet, wenn man jetzt halt ein Video machen könnte. Hier, guck mal,
was der Drache macht. Die Sänger, die irgendwie durchs Land reisen und so, ne? Aber du meinst auch, weil Vega, wenn sie abstürzt, dass sie dann eben auch aus Versehen irgendwie über die Soldaten
läuft. Ja, zum Beispiel, oder Vega ist ja auch eh so ein Drachen, wo sie so ist, so, ist mir im Prinzip auch ein bisschen egal, Hauptsache ich kann was töten, so. Also das ist so das Mindset von Vega. Und ja, aber vor allem, weil sie eben da mal eben casual auf jemanden draufstampft.
Wollen wir vielleicht noch so einen kurzen Rückblick auf Rhaenys machen, jetzt wo wir die letzte Szene mit ihr haben? Denn ich finde es doch eigentlich schon auch ganz interessant, wo sie so herkommt. Denn sie ist ja eingeführt worden als jemand, also the Queen Who Never Was, also jemand, der eigentlich auch eine Chance drauf gehabt hätte, auf dem Thron zu sitzen, und dann ist sie übergangen worden, und deswegen war sie ja immer so in so einer Antipathie gegenüber Rhaenyra. Wenn wir uns da an die erste Staffel erinnern, gab es ja mehrere Szenen, wo sie gesagt hat, so wo sie so wissend gegenüber Rhaenyra aufgetreten ist, so, ja, du denkst, du wirst an den Thron kommen, aber nee, ist nicht.
Ich habe das nie als Antipathie empfunden. Nee. Ich habe das immer als also sie ist halt natürlich ein gebranntes Kind, so, ne? Und sie sieht dann, dass Rhaenyra ausgerechnet von dem Mann, der ihr vorgezogen wurde, als Thronerbin aufgebaut wird. Und sie weiß aber, was die Realität der Situation ist, dass nämlich, wenn es hart auf hart kommt, dass sie als Frau eben nicht so einfach irgendwie, wie man ja jetzt auch sieht, Königin werden kann. Und ich glaube, das ist das. Ich glaube, sie hat überhaupt gar nichts gegen Rhaenyra als Person oder auch gegen Viserys, sondern ist eher einfach auch gerade am Anfang in der ersten Staffel noch sehr, was ist das Wort dafür?
Also eher so Resignation vielleicht.
Ja, es ist eine Resignation. Es ist wirklich eine Resignation. So, ey, wart erst mal ab. Guck mal, was noch kommt, ne, weil das wirst du jetzt, sieht alles toll aus, aber wenn es dann hart auf hart kommt, wird das nicht so einfach. Womit sie auch komplett recht
hat. Das? Ja, und trotzdem hat sie dann, als es soweit war, Rhaenyra tatkräftig unterstützt und war eine ihrer wichtigsten
Sachen. Ja, aber warum auch? Also, das ist ja auch nochmal die nächste Frage. Warum hat sich Rhaenys auf die Seite von Rhaenyra gestellt?
Er hatte ja die Chance, die Seiten zu wechseln. Sie war ja als Viserys gestorben ist, zufälligerweise in der Red Keep und wurde ja von Alicent konfrontiert.
Ja. Also sie hat ja an sich auf Rhaenyras Seite geschlagen, also vielleicht auch aus dieser Verbundenheit von, sie kann es eben nachvollziehen, wie das ist für Rhaenyra als Frau, aber vor allem doch auch, weil sie Rhaenyra am ehesten noch zugetraut hat, den Krieg zu verhindern.
Ja, oder nicht? Weil sie Rhaenyra als smarter einschätzt als Aegon. Sie hat in Aegon und auch in Alicent Seiten gesehen. Und auch wenn sie nochmal diese Konfrontation mit Alicent dann irgendwie in ihrer Nachtkammer dann irgendwie hat, wo sie dann irgendwie auch nochmal feststellt, okay, Alicent, da ist auch mehr dahinter, als ich ursprünglich mal gedacht hatte. Nichtsdestotrotz schaut sie sich halt eben die grüne Seite an und denkt sich so, nee, das sind nicht diejenigen, die ich hier in der Verwaltung sehe.
Vor allem hat auch die grüne Seite sie möglicherweise gerade in ihre eigene Kammer eingesperrt. Das ist jetzt auch nicht so ein guter Ausgangspunkt für so eine
I've begun badly.
Ja, genau. Das ist ein bisschen der Move. Aber ja, was ich auch spannend finde oder was man da auch, wo man sich noch dran erinnern kann, ist ja, dass die Kinder von Rhaenys und Corlys ja beide quasi gestorben sind, als sie mit Rhaenyra und Daemon waren eigentlich, und dass sie trotzdem danach auch noch Rhaenyra weiter unterstützt. Also ja.
Ja, das bringt uns so ein bisschen zu den Konsequenzen von dem Ganzen, denn du hast gerade Corlys angesprochen, den trifft es, glaube ich, jetzt aktuell am härtesten. Also sein Bruder Waymond ist ja tot, seine Frau Rhaenys ist tot, seine Kinder Laena und Laena sind tot, zumindest glauben wir das, glaubt ihr das im Fall von Laena? Mhm. Und Ja, das wurde ja auch schon öfter in der Serie angesprochen, so dadurch, dass er eben sein Griff nach Ruhm, ja, führt eben dazu, dass er all das verliert, was ihm lieb und teuer ist. Und aber was mir so aufgefallen ist oder was, wie ich das so empfunden habe, und das würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr das so seht, weil Ryan Condal hat zum Beispiel in dem Behind-the-Scenes-Material gesagt, das ist jetzt das, was da passiert ist, ist eigentlich so eine Art Gleichstand. Also Rhaenys ist tot und Aegon ist, was jetzt genau mit ihm ist, wissen wir jetzt an der Stelle noch nicht. Also entweder ist er tot oder er ist auf jeden Fall schwer verletzt. Und sein Drache Sunfire, der lebt zwar auch noch, es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass der in naher Zukunft nochmal in den Kampf aktiv eingreift, in den Bürgerkrieg. Und trotzdem fühlt es sich für mich nicht wie Gleichstand an. Also
Überhaupt
ich
nicht.
fühle irgendwie, der Verlust ist größer auf der Seite der Schwarzen. Wie geht's euch denn
Ja,
damit?
weil Rhaenys ist ja auch einfach so eine tragende Kraft für den Rat oder auch als Beraterin von Rhaenyra war und ja eigentlich Rhaenyra quasi jetzt auch vor allem in der Staffel bisher eigentlich so gelehrt und aufgebaut hat und so und einfach super intelligent ist und strategisch ist und weiß, was sie tut und Aegon ist Aegon.
Ja, und vor allen Dingen, also ich finde immer noch, also wenn du dir dann nochmal konkret die Verluste anschaust, das ist ja auch das, was ich gemeint hatte in der Blut- und Käse-Folge. Es ist halt was anderes, wenn du versuchst, ein Kind, was noch nicht wirklich irgendwie einen Text hatte, gleichzustellen mit einem Charakter, wie jetzt auch Luke, der halt wirklich ein Charakter war. Ja, also der wirklich irgendwie Szenen hatte, irgendwie, wo wir ihn miterlebt haben und nicht nur eine Szene, sondern mehrere Szenen über mehrere Episoden hinweg. Und dadurch fühlt sich natürlich der Verlust auf der Seite irgendwie schon alleine dadurch größer an, weil ich meine, ein Luke ist ja schon ein größerer Verlust, so. Und Rhaenys, das kannst du, also das kann man ja gar nicht bemessen, auch wie die Frau natürlich irgendwie in dieser Serie jetzt aufgebaut wurde und was für eine Bedeutung sie eben einfach für den Rat hat und obwohl sie halt eben nicht offiziell die Hand war, hatte sie aber eigentlich die Rolle von der Hand inne. Und das ist natürlich, das wiegt ja viel, viel schwerer als irgendwas anderes. Also im Moment gerade fühlt es sich nicht nach Gleichstand an. Im Moment gerade fühlt es sich so an, als hätten die Grünen einen eindeutigen Vorteil.
Vor allem, weil
Ja.
Rhaenys ja auch wirklich seit Folge 1 aufgebaut wurde und halt so ein total viel, ich würde fast sagen, vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es der vielschichtigste Charakter, aber auf jeden Fall einer der so mit am meisten ausgearbeiteten
Ja.
Charaktere eigentlich war, neben so
Und Damon
Alicent
und
und
Rhaenyra
Rhaenyra
reden
und
auch nicht mal
Daemon.
miteinander. Das
Ja.
ist halt vielleicht auch noch irgendwie so ein kleines
Guck mal,
Hindernis,
ja.
dass die Plecks auch noch dazu irgendwie gerade sehr, sehr geteilt sind.
Ja. Und was ja auch noch dazu kommt, dass es sich nicht wirklich wie Gleichstand anfühlt, ist, dass nun Aegon ist jetzt erstmal. Ob er tot ist oder ob er lebt, ist jetzt irrelevant, weil er es erstmal ausgeklammert. Aber das hat ja keinen direkten Einfluss auf den Bürgerkrieg, denn wir haben ja in der Folge gelernt, so am besten ist er König, weil er dann die Klappe hält. Und welcher König hält am besten die Klappe als der tot ist, beziehungsweise schwer verletzt irgendwo in seinen Gemächern rumhängt. Also das hat gar keinen Einfluss auf den Krieg. Und ja, dass der Drache Syrax nicht mehr, Quatsch, Sunfire nicht mehr eingreifen kann. Gut, das hätte er eh nicht gemacht, weil das ist ja der Drachenreiter der Drache von Aegon. Also das heißt, auf den haben, glaube ich, die Grünen eh nicht so wirklich gesetzt. So what? Aber dass halt Rhaenys und Maelys jetzt nicht mehr dabei sind, ist schon ein sehr schwerer
Rhaenys
Schlag.
ist ja auch eigentlich der beste Drache
Aber
noch
ja,
gewesen von
das ist der
Schwarz.
Älteste.
Ja,
Ja,
und der
Rhaenys
so
war die
geskillteste.
Älteste. Und hat ja schon irgendwie Kampferfahrung. Eigentlich ist sonst nur Caraxes noch der Drache, der Kampferfahrung hat.
Der von
Habt ihr
Damon.
auch
Von Damon.
gedacht, wie stellt euch mal vor, dass Daemon und Rhaenyra sich nicht gestritten hätten und Daemon nicht nach Harrenhal abgehauen wäre, dann wäre doch bestimmt Daemon mitgekommen mit Rhaenys, oder? Und dann hätten die auch zwei Drachen gehabt und Caraxes ist ja auch ein richtig guter Drache. Und dann hätten sie zu zweit bestimmt, weil man hat ja gesehen, wie Melis eigentlich auch, ohne dass Aemon da irgendwann angekommen ist mit Vhaegar, eigentlich auch mit Sunfire fertig geworden wäre. Und
Ja.
dann hätten sie zu zweit Vhaegar, so mit Caraxes und Melis. Ich meine, Melis konnte ja
Ja.
Vega auch schon ein bisschen Schaden zufügen.
Naja, diese ganze Geschichte baut ja eben auch darauf, dass jeder von denen nach und nach einfach immer mehr Fehler macht. Jeder von denen macht Fehler. Und ich meine, Damons größter Fehler im Moment gerade war halt, dass er nicht drüber hinwegkommt, dass Rhaenyra halt eben die Königin ist und er nicht als derjenige irgendwie, der da jetzt den Takt angibt, sondern sie ihn ja auch immer wieder stoppen kann und er kommt einfach nicht drauf klar. Und ich finde es halt, also deshalb, ich fand es auch sehr, sehr interessant, ne, wenn er dann irgendwie Alice irgendwie trifft in Harrenhal. Und das auch nochmal so
Alice zu Sprache kommt. Alice ist Beste. Ich liebe sie jetzt schon.
Ja, ich finde sie auch. Ich bin so gespannt, was mit ihr noch alles passiert.
Ich hatte heute Morgen einen Moment, wo ich zu Laura meinte, ich will nie wieder House of the Dragon gucken, weil ich so traurig war, dass mein Lieblingscharakter gestorben ist. Und jetzt bald, dann war ich aber so, okay, ich freue mich jetzt erstmal auf Alice und alles wird gut. Es ist nur eine Serie, aber ja, ich bin schon sehr traurig. Aber man muss ja auch sagen, mit Rhaenys, und da wollte ich noch mehr zu Alice sagen, bevor ich wieder rüber switche. Ich wollte nur sagen, das ist ja auch für den Rat von Rhaenyra jetzt, also abgesehen von so den Skills von Rhaenys, ist es ja auch so, dass man jetzt diese Folge auch wieder gesehen hat, wie also unkontrolliert und unentschieden dieser Rat ja auch ist von ihr. Und wenn dann Rhaenys so als Instanz da wegfällt, weiß ich nicht, ist auch ein
also
Nachteil.
Es unterminiert auf jeden Fall die Position von Rhaenyra, die ja wiederkommt und sagt, okay, als erste Amtshandlung, als erste Kriegshandlung schicke ich jetzt also klar, sie hat sich selber angeboten, aber es war ja trotzdem irgendwie auch ihre Entscheidung zu sagen, ja, du ziehst jetzt mit deinem Drachen los. Und sie ist da halt in eine Falle, in eine, jetzt im Hindsight-mäßig kann man sagen, eine sehr offensichtliche Falle reingelaufen und hat halt ihre beste Verbündete verloren, was ja auch, denke ich mal, ihre Position im Rat schwächen müsste.
Aber was wäre die Alternative gewesen? Also ich finde es halt interessant, dass sie in der Folge tatsächlich, dass Rhaenyra es nie sagt, ne? Also Rhaenys sagt zu ihr, du musst mich schicken. Und Rhaenyra und sie haben diesen Blickkontakt. Ja. Und dann geht Rhaenys ja sofort schon aus dem Raum raus, weil halt ganz klar ist, es gibt überhaupt gar keine Alternative. Das fand ich schon mega stark einfach und zeigt auch nochmal irgendwie so dieses Bündnis zwischen den beiden Frauen. Aber ja, klar, also ich meine, es ist auch so ein bisschen, also Rhaenys hatte ja nicht nur den Council irgendwie so ein bisschen irgendwie unter Kontrolle, sondern auch Corlys. Ich meine, Corlys ist jetzt auch nicht derjenige, dem ich irgendwie so super viel Strategie in die Hände geben würde. So komplett irgendwie ungefiltert, weil ich denke mir irgendwie so, klar, er ist halt ein Mann und du merkst halt natürlich irgendwie in der Szene dann auch irgendwie, wenn er reinkommt und dann sagt, was ist denn aus diesem Rat geworden? Dann ist es erst der Moment, wo dann die Männer irgendwie sagen,
Was ist aus uns geworden? Ja, er hat recht.
Was ist aus uns geworden?
Ja, oh mein Gott.
Die ganzen Frauen haben das zwar vorher schon gesagt und die Jungen haben das auch gesagt, aber wenn jetzt Corlys das sagt, dann müssen wir echt mal in den Spiegel gucken.
Ich war übrigens froh an der Stelle, dass Corlys reingekommen ist und dass aber eigentlich auch, dass sie nochmal über Alan geredet haben, weil ich es richtig schlimm gefunden hätte, wenn die im Streit so auseinandergegangen wären, letztes Mal Rhaenys und Corlys. Und sie sind jetzt zwar nicht, dass wir nochmal gesehen haben, wie jetzt alles wieder gut TM ist, aber sie haben das mit Alan irgendwie einmal ausgesprochen und er ist dann am Ende nochmal wiedergekommen, so als Unterstützung ja irgendwie auch für sie.
Ja, und trotzdem hinterlässt das alles so einen bitteren Nachgeschmack und ich habe sehr große Sorge auf das, was da kommt, denn klar ist ja, dass Rhaenyras Seite ist diejenige, mit der wir eher mitfiebern, auch wenn sich die Serie größte Mühe gibt, beide Seiten irgendwie sympathisch oder zumindest nachvollziehbar zu zeichnen, aber trotzdem denke ich mal, sind wir uns da alle einig, dass wir dann eher auf Rhaenyras Seite sind. Aber das ist auch klar, das ist auch die Seite, die halt auch mehr zu verlieren hat. Also sie, die interessanteren oder die sympathischeren Figuren, die sind alle auf der Seite von Rhaenyra. Und ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler. Wir wissen schon seit der ersten Folge, der ersten Staffel, wie das Ganze ausgeht. Es wurde ja da von Rhaenys auch gesagt, the only thing that can tear House Targaryen down is itself. Also das Einzige, was das House Targaryen wirklich zu Fall bringen kann, ist das House Targaryen selber. Das heißt, also es wird am Ende von House of the Dragon, das ist, glaube ich, allen bewusst, ob unbewusst oder bewusst, wird es keinen strahlenden Sieger geben, der auf dem Thron sitzt und dann das neue goldene Zeitalter der Targaryen einläutet. Mhm. Und deswegen, wenn ich mir so angucke, wer da jetzt noch alles übrig ist und auf Rhaenyras Seite so, das wird noch ziemlich übel werden, vor allem, und vielleicht ist das auch so einer der Gründe, warum sich das so ein bisschen frustrierend anfühlt, weil wenn ich mir dann anschaue, wen haben denn die Grünen da, also an wichtigen Figuren, so ein Larys, ja, okay, so eine Alicent, die sitzt aber halt in der Red Keep und ist da relativ sicher und dann halt noch so Figuren wie Aemond oder Cole, wenn die sterben würden, Dann wird sich das eher wie ein Triumph anfühlen, oder zumindest würde ich dann nicht so emotional reagieren, wie jetzt bei, wenn Rhaenys oder irgendjemand von der Seite von Rhaenyra stirbt. Und ich glaube, das ist so auch so einer der Gründe, warum sich das alles sehr frustrierend gerade anfühlt. Könnt ihr das nachvollziehen?
Also klar, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber auch genau das, was es jetzt halt einfach eben spannend macht, weil du musst ja irgendwo auch diese Niederlagen irgendwie haben, um überhaupt irgendwie auch, also mal abgesehen von Dramaturgie, ne, dass du halt irgendwie genau diese Niederlagen brauchst, um dann auch wieder zu den Höhen zurückzukommen, brauchst du das halt einfach auch psychologisch, weil du natürlich so die Charaktere nochmal irgendwie weiter irgendwie forderst. Du kannst sie ja jetzt nicht irgendwie dadurch irgendwie kleiden lassen und alles ist fein und so, weil ich meine, darum geht's ja auch überhaupt gar nicht. Ich fand, also weil du das gerade eben nochmal so zusammengefasst hast, ich glaube, ich fand's gut, dass Alicent das jetzt auch checkt, weil sie das ja dann auch nochmal so zu Larys gesagt hat, so, ja, viele werden sterben. Am Ende wird irgendjemand wieder auf dem Thron sitzen. Aber das können wir jetzt nicht mehr aufhalten. Und Viserys, was auch immer er wollte, ist jetzt auch irrelevant.
Ist Lux jetzt.
Ja, also da merkt man auch nochmal irgendwie, was diese Begegnung mit Rhaenyra gemacht hat. Und ich glaube, das ist aber auch was, Es ist ja anders als im Buch, ne? Hat ja auch was damit zu tun, dass grundsätzlich halt eben auch diese Geschichte zwischen Alicent und Rhaenyra eine viel größere Gewichtung bekommt als in dem Buch. Ich frage mich, was das noch mit Alicent macht und was das für Auswirkungen hat, weil da ist ja jetzt ein Samen gesät worden. Und das ist ja der Samen dieser, okay, was ist denn, wenn ich mich wirklich getäuscht habe? Was ist denn
diese Mitschuld?
Ja, diese Mitschuld. Was macht es mit ihr? Weil es frisst ja sie auf, ne? Und das finde ich interessant, psychologisch gesehen auch, was das noch für Auswirkungen hat irgendwie und wie Alicent jetzt in Zukunft sich nochmal da auch, wie sie agieren wird, weil sie hat immer noch eine, auch wenn sie wirklich irgendwie mittlerweile irgendwie an der Seitenlinie steht, sie hat trotzdem immer noch Macht in King's Landing. Sie kann immer noch Sachen mit beeinflussen.
Sie ist ja auch nicht nur quasi da im Rat und ehemalige Queen, sondern sie ist ja auch noch mit der Kirche so eng. Das ist ja auch noch irgendwie ganz gut. Aber ich muss auch sagen, bei Alicent bin ich wirklich, also Team Grün ist mir jetzt auch nicht völlig lax so. Also bei Rhaenys war es jetzt am krassesten für mich, weil es halt ein mein absoluter Lieblingscharakter war. Auch wenn ich schon seit Jahren weiß, was passiert oder wusste, was passiert. Es war trotzdem super schlimm für mich irgendwie, die Episode. Bei Grün habe ich jetzt nicht jemanden, wo ich so richtig Fan bin, außer vielleicht Helena. Aber bei Alicent ist es so eine Mischung aus, ich bin schon irgendwie Fan von, wie der Charakter aufgebaut wurde. Und deswegen würde es mich dann halt schon auch treffen, wenn da, also ich würde schon, ich glaube, ich wäre nicht so, also es wäre nicht so jetzt das Gefühl, wie es jetzt ist. Aber es wäre, ich glaube, bei Grün, wenn da wer stirbt, ist es auch krass, aber vielleicht ein bisschen anders so. Aber halt auch, weil wir die Charaktere schon länger kennen.
Ich finde, bei Grün gibt es super viele Charaktere, wo ich trotzdem so eine gewisse Ehrfurcht vorhabe, trotzdem. Wir haben überhaupt noch nicht über Aemond gesprochen, weil Aemond ist halt, egal was man von Aemond halten mag, natürlich, und was ich ja auch schon meinte, ne, es ist auf der einen Seite, finde ich, es ist jetzt nicht so mutig irgendwie, also es ist jetzt nicht die gleiche Art von Mut, sich auf Vega zu setzen und in Kampf zu ziehen, wie wenn man irgendwie auf Mail sitzt. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist der ist schon, natürlich der Slate halt auch schon irgendwie hart, ne? Also überhaupt diese ganze Taktik und überhaupt diese ganze Falle, die da aufgebaut wurde, ich glaube auch, dass es eher Aemond war. es ist schon smart, einfach. Und da muss man jetzt auch irgendwie schauen, was da noch wird. Was ich aber krass fand in der Folge, also auch nochmal irgendwie auf die Folge da vorne, wo er so bloßgestellt wird, und er ja dann aber auch die Größe zeigt, ne, und dann einfach irgendwie nackt dann irgendwie da rausläuft und sagt so, ist mir doch scheißegal alles. Ich find's halt krass, dass er im Grunde genommen er nimmt keine Gefangenen, ne, also er verbrennt seinen Bruder und seinen Drachen und
läuft dann mit gezücktem Schwert zu den Überresten.
Ja. Also das ist echt, also ja, mal schauen, was da noch so weit. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, ich meine, Aegon war immer sein größter Bully.
Ja, genau.
Da ist nicht alles irgendwie super happy zwischen diesen zwei Brüdern. Und das finde ich total interessant, ne? Irgendwie, also was heißt Sympathie jetzt mit den Grünen? Ich will das sehen. Ich will so viel sehen von den Grünen, weil auf der grünen Seite passieren natürlich auch total spannende Sachen. Und ja, Emmett gehört da definitiv zu denen, wo man irgendwie
Ja.
ein Auge drauf haben muss. Eins, ein Auge.
Haha, ja.
Ich bin aber auch gespannt,
Ja.
was jetzt mit Aemond, wie das jetzt so weitergeht, vor allem jetzt, wo er gerade Egan Chris befreit hat und halt bereit war, ihn umzubringen, aus ja, diversen Gründen, die vorher passiert sind. Sehe ich das jetzt, wo Egon quasi erstmal aus dem Verkehr gezogen ist, vielleicht für immer, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ist es ja auch spannend zu sehen, wie das dieses Vakuum auf der grünen Seite. Na, es ist ja kein richtiges Vakuum, weil alle schon vorher gemacht haben, was sie wollen, aber so ein offizielles Vakuum gibt es jetzt. Es gibt jetzt eine offizielle Lücke und kein nicht mehr diese, sie wird einfach ignoriert, Position.
Kurz
Wisst
wegen
ihr?
dem gezückten Schwert übrigens. Er war ja, als Cole da hinkommt, war er schon im Begriff, das Schwert wieder in die Scheide zu stecken.
Echt?
Ja, also er hat es so gehalten, dass es nicht mehr auf Angriff war, sondern er wollte es gerade, und das macht er ja dann. Also es ist interessant, was war das
Ah ja.
vorher für ein Moment, den wir verpasst haben, wo wir zu spät kamen zusammen mit Cole. Also was für ein Moment hatte er da?
Vielleicht wollte er einfach nur so ein paar Blumen vom Wegesrand
Ja,
abschneiden.
wahrscheinlich. Oder auch, der
Das
hat auch ein
wird es
paar
gewesen
Äste
sein,
zur
ja.
Seite geschlagen, um zu seinem Bruder zu
Um
kommen.
ihn zu retten, um
Um
besser
ihn zu retten.
vorbeizukommen.
Ja.
Nee, die Blumen sind ja für seine Liebe im Bordell. Die bringt er ihr dann
Genau.
mit.
Ja,
Ja.
das heißt bestimmt kein kurzer Moment, das bringe ich meinen Bruder um gewesen.
Nein,
Nee, nee.
m-m.
Das ist auch die ganz falsche Serie
Genau.
dafür. Nee,
Hat auch nicht 10 Minuten vorher gerade schon mal versucht, aber okay.
Ja.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, war's das für diese Episode. Die zweite Staffel von House of the Dragon ist damit schon zur Hälfte vorbei. Ich hoffe, euch gefällt die Serie und was wir damit jede Woche machen. Vielen Dank für eure netten Kommentare und vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Adrian Martin. Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.